Hallo, liebe ZuhörerInnen, eine kleine Notiz, bevor die Folge losgeht. Wir hatten leider technische Probleme bei der Aufnahme, weshalb manchmal ein Klackern oder ein Rauschen zu hören ist. Wir sind schon dabei, an diesem Problem zu arbeiten und bis zur nächsten Folge sind sie auch bestimmt behoben. Für diese Folge hoffen wir, dass ihr dafür Verständnis habt und die Folge trotzdem genießt. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Wirtschaftswundern. Der Podcast, der für euch wirtschaftspolitische Themen einordnet und erklärt. Ich bin Nora.
Und ich bin Milan.
Und heute sind wir bei unserem zweiten Teil zum Thema Industriestrompreis. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann wäre es ideal, dort anzufangen. Da haben wir den Mechanismus nämlich ausgiebig erklärt und so ein bisschen erzählt, wo die großen Stellschrauben sind und so weiter. Und heute gucken wir uns nochmal genauer an, was die Pro- und Kontra-Argumente sind, wie die mediale Debatte gerade aussieht, wo noch viele offene Fragen rund um den Industriestrompreis sind und so weiter. Und geben am Ende auch nochmal unsere eigene Einschätzung zum Industriestrompreis ab.
Und jetzt aber trotzdem nochmal als kurzer Refresher für die Leute, wo es ein bisschen länger her ist, dass ihr die erste Folge gehört habt. Der Industriestrompreis wurde vom BMWK, also vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, beziehungsweise direkt vom Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgeschlagen. Er soll energieintensiven Industrien einen maximalen Strompreis von 6 Cent pro Kilowatt ermöglichen. Hintergrund ist die Angst vor der Deindustrialisierung, also der Abwanderung von Schlüsselindustrien, was aufgrund der erhöhten Energiepreise verschärft wurde. Und heute besprechen wir mit euch eben die Pro- und Kontrapunkte.
Ja, und ich fange jetzt erstmal mit den Kontrapunkten an. Dafür gibt es nämlich ein paar prominente Stimmen. Marcel Fratscher zum Beispiel, der Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, ist gegen den Industriestrompreis. Er sagt, Deutschland hatte schon immer Abwanderungen von Branchen, zum Beispiel Textil in den 70er Jahren, Unterhaltungselektronik in den 80ern, in den 2000ern dann die Solarindustrie, wobei er hier zugibt, dass es ein bisschen schmerzlicher ist, auch im Hinblick auf die ökologische Transformation. Aber er sagt grundsätzlich, mein Standpunkt ist, wenn wir Industrien künstlich am Leben halten, indem wir sie durch einen Strompreis subventionieren, zementieren wir alte Strukturen und verzögern damit die Entwicklung, die wir eigentlich bräuchten in Deutschlands Wirtschaft, damit wir uns in Richtung Klimaneutralität bewegen.
Noch deutlicher wird diese Position in einem Policy Brief des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, welche die veränderte wirtschaftliche Situation Deutschland auch kommentiert. Sie sagen nämlich, es würde einfach bedeuten, dass manche Produkte teurer werden und auch, dass manche Unternehmen ihre Produktion einstellen, wenn man in einem Transformationsprozess ist. Und dann stellen sie eben auch noch die Frage, ob wir es uns leisten wollen, einige Sektoren von der Transformation einfach zu verschonen. Transformation würde nun mal bedeuten, dass es eben Veränderungen gibt und da kann nichts beim Alten bleiben.
Auch Forscherinnen und Forscher diverser anderer Wirtschaftsinstitute sagen, Abwanderung werde es durchaus geben und dadurch würden auch immer Arbeitsplätze verloren gehen. Sie sagen aber auch, das ist gar nicht so schlimm in Deutschland, weil Arbeitskräfte, Fachkräfte sind bei uns ohnehin knapp und deswegen sind sie der Meinung, dass Leute, die ihren Arbeitsplatz durch Abwanderung von energieintensiven Industrien verlieren würden, sowieso nicht lange ohne Job bleiben würden.
Es gibt natürlich noch ganz viele andere Stimmen, die in eine ähnliche Richtung gehen, manchmal etwas radikaler, manchmal etwas mehr gemäßigt. Aber man kann eben sagen, dass es so einen Block an wirtschaftspolitisch interessierten Leuten gibt, die kaum oder vor allem langfristig keine Nachteile für die deutsche Wirtschaftsleistung fürchten, wenn es eben Abwanderung gibt von energieintensiven Industrien. Das ist eben vor allem der Fall, solange die deutschen Unternehmen am weltweiten Freihandel teilnehmen. Sie vertrauen damit also den Marktentwicklungen und der Kraft und Anpassungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.
Zudem sehen Personen den Industriestrompreis auch skeptisch, weil der Kapazitätsausbau der erneuerbaren Energien eher schleppend vorangeht. Sie bezweifeln deshalb, dass die deutsche Industrie so schnell wie geplant und auch so günstig elektrifiziert werden kann. Die Investitionsunsicherheit der energieintensiven Industrien bei der langfristigen Standortentscheidung könne so laut dieser Meinung nicht beseitigt werden.
Es gibt auch noch andere Faktoren, die die versprochene Planungssicherheit ins Wanken bringen. Ein Elefant im Raum, den Nora auch schon angesprochen hat. Werden wir bis 2030 genug erneuerbare Energien ausgebaut haben, damit der Preis wirklich sinkt und 2030 etwa bei 6 Cent pro Kilowattstunde liegt und viel besser natürlich weiter drunter? Der Berliner Think Tank Dezerner Zukunft hat das Forschungsinstitut Frontier Economics damit beauftragt, sich das mal genauer anzuschauen. Und ganz so gewiss sind die beiden Institute sich nicht so wirklich. Sie sagen eher, dass der Preis etwas höher liegen könnte, vielleicht sogar bei 7 Cent oder mehr. Was macht dann die deutsche Regierung, wenn der Preis zu hoch ist? Ist die Brücke dann einfach verlängert in mehrere Jahre? Ist das Sinn der Sache?
Ein anderer Aspekt, wo auch noch viel Unsicherheit besteht, ist das Monitoring, also das Kontrollieren, ob und wie die Auflagen wirklich eingehalten werden. Die hatten wir ja in der ersten Folge schon ausführlicher vorgestellt. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass sich Unternehmen an sogenannte Transformationsverpflichtungen knüpfen müssen, also dass sie auch wirklich zeigen, dass sie sich auf dem Weg zur Klimaneutralität umstellen. Allerdings ist noch nicht ganz sicher, wie wir das wirklich sicherstellen und wie ein Monitoring von solchen Pfaden oder ja, Transformationsverpflichtungen überhaupt aussehen würden. Und das ist natürlich eine Frage, die generell sehr wichtig ist für diese ganze Phase des Strukturwandels auf verschiedenen Ebenen, die uns jetzt bevorsteht. Wie wichtig ist es da, dass der Staat Meilensteine setzt und kontrolliert und monitort, versus eben einfach in Anführungsstrichen nur das Ziel zu setzen, wir haben jetzt Klimaneutralität bis 2045. Und wie kann man sicherstellen, dass das Monitoring eben nicht noch zu viel mehr Bürokratie führt für Unternehmen, das dann auch wieder nicht so konstruktiv und zielführend ist? Es ist wirklich ein vertracktes Thema, aber klar ist auch, ohne ein gutes Monitoring kann man den Unternehmen, aber auch der Gesellschaft nicht eindeutig signalisieren, wie erfolgreich das Instrument Industriestrompreis ist und daher das Vertrauen auch verringern, wenn das eben schief geht. Und das schließt sich auch an einen weiteren wichtigen Aspekt an, nämlich die Frage nach der sozialen Akzeptanz. Bei Prozessen des Strukturwandels ist es wirklich wichtig, dass soziale Akzeptanz in der breiten Bevölkerung besteht und die Maßnahmen auch von vielen in der Bevölkerung mitgetragen werden.
Genauso viele offene und kritische Fragen, wie es eben gibt gegenüber dem Industriestrompreis, gibt es aber auch positive und vor allem bestärkende Stimmen für den Industriestrompreis. Ein voran ist da zum Beispiel Jens Südekum, Professor an der Universität Düsseldorf im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Er glaubt, Deutschland täte gut daran, den Industriekern zu erhalten. Das soll eben nicht heißen, Altstrukturen zu zementieren, sondern die Transformation an dem Standort zu ermöglichen, an dem Standort Deutschland. Und das soll letztendlich aus seiner Sicht für die Gesamtwirtschaft unverzichtbar sein. Er verweist damit aber eben auch vor allem auf die Industriepolitik der USA und den Inflation Reduction Act, wie wir ihn vorhin schon genannt haben und auch eine ganze Folge zugemacht haben, und auch die Industriepolitik von China und sagt, nun gut, da werden ganz klare Ziele definiert, was eine Schlüsselbranche ist, und dann wird die mit allen Mitteln unterstützt. Laut Südekom müsste Deutschland eben aufpassen, dass der industrielle Kern im Land bleibt, und vielleicht sollte man eben ähnliche Industriepolitik verfolgen wie in China oder in den USA, zumindest in diesem Belang natürlich.
Südekom unterstreicht außerdem, dass es für Unternehmen wichtig ist, Planungssicherheit zu haben. Das ist so ein weiteres Schlüsselwort. Und dass diese Planungssicherheit zu einem gewissen Grad durch die Regierung gewährleistet werden sollte, wenn man sich überlegt, vor wie vielen Veränderungen wir jetzt stehen. Und er meint, nur mit Planungssicherheit durch einen Industriestrompreis würden Unternehmen auch rechtzeitig in ihre Transformation investieren, weil sie eben wissen, okay, wir können uns darauf verlassen, dass der Preis in dem und dem Jahr, wo wir uns umstellen, so und so hoch ist oder so und so niedrig. Er sagt zum Beispiel, Zitat, in dem Moment, in dem ein Stahlwerk weiß, dass der Strompreis bis 2030 bei maximal 6 Cent liegen wird, ändert sich die Investitionsrechnung und genau diese Strukturen werden plötzlich interessant und die Investitionen finden statt. Und, so meint Südekum, sonst finden sie eben nicht statt.
Und ähnlich sieht es auch der Wirtschaftsweise Professor Achim Truger und viele verschiedene Gewerkschaften. Die haben nämlich mitgeteilt, dass ein Industriestrompreis sehr notwendig ist. Sie sagen, es ist wichtig, dass mit dem Industriestrompreis Deutschland dem europäischen Vergleich standhält, international wettbewerbsfähig ist und eben auch langfristige Planbarkeit gewährleistet. Da haben wir wieder das Stichwort. Also auch hier hören wir wieder die Forderung nach Planbarkeit für Industrieunternehmen.
Eine weitere Frage, die auf der Pro-Seite häufig genannt wird, ist, wer produziert denn dann unseren Stahl und andere wichtige Industriestoffe, wenn diese Industrien aus Deutschland abwandern würden? Deutschland war 2021 und 2022 weltweit der siebtgrößte Stahlhersteller der Welt. Also da geht es wirklich um große, große Mengen an verschiedenen Stoffen.
Häufig produzieren dann eben die Industrien, die aus den Industrienationen wie Deutschland abwandern, in anderen Regionen und Ländern, die niedrigere Regelungen haben bezüglich Arbeits- und Klimaschutz. Das ist auch häufig der Fall, weil die Länder abhängig sind vom Export solcher Grundstoffe an Industrienationen und deshalb ihre Standards verringern, weil sie wissen, damit sind sie attraktiver. Die Produktion dieser Stoffe geht aber eben häufig zu Lasten ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Das heißt, die ökologische Schuld wird damit einfach nur ausgelagert. Deutschland könnte dann der Klimaneutralität zwar einen Schritt näher sein, aber global gesehen könnte es sich vielleicht sogar verschlimmert haben. Es gibt natürlich auch Bestrebungen und Überlegungen, Auflagen aufzusetzen, damit das Ganze etwas sozial und ökologisch verträglicher läuft. Aber es sind eben viele kleine Länder, die untereinander im Wettstreit stehen und die sich gegenseitig deshalb versuchen, einen Preis zu unterbieten, für die großen Industrienationen hauptsächlich zu produzieren bzw. zu ihnen zu exportieren. Und deshalb sind sie dann auch häufig bereit, mal die ein oder andere Auflage zu umgehen oder aufzuweichen.
Im Vergleich dazu erkennt man in Deutschland zumindest einen leichten Trend zu einer klimaneutralen Produktion in energieintensiven Industrien, zum Beispiel bei Stahl. Und die in der letzten Folge angesprochenen Tarife durch die Gewerkschaften sichern gute Arbeitsbedingungen. Es wäre also angebracht, sich zu fragen, was denn mit der Produktion passiert, wenn sie abwandert. Das Motto aus den Augen, aus dem Sinn könnte hier deutliche Konsequenzen haben. Wenn sich die deutsche Industrie dazu entscheidet, gewisse Produkte nicht mehr zu produzieren, dann müssen wir uns nicht nur die Frage der ökologischen Schuld stellen, sondern auch, von welchen Ländern und welchen AkteurInnen sich die deutsche Industrie abhängig machen sollte. Also eher eine sicherheits- und geopolitische Frage. Zum Beispiel haben wir uns bei der Energieproduktion eben lange von Gas aus Russland abhängig gemacht und das hat natürlich dazu geführt, dass 2022 die erneuerbaren Energien auf einmal als Freiheitsenergien bezeichnet wurden. Das habt ihr sicher alle mitbekommen.
Und zu guter Letzt kommen wir auch da wieder zur sozialen Akzeptanz. Es gibt nämlich auch Pro-Argumente für die soziale Akzeptanz. Südekum schätzt die Situation nämlich so ein, dass durch günstigere Produktion, durch den Industriestrompreis, aber auch andere Faktoren die Preise sinken und dadurch auch die BürgerInnen entlastet werden. Das würde bedeuten, dass Unternehmen halt billiger produzieren und dementsprechend auch die Preise günstiger werden, so seine Vermutung. Außerdem haben die BürgerInnen eben auch ein Interesse daran, dass nicht gleichzeitig so viele Leute ihren Job verlieren. Aktuell soll es um ca. 1,7 Millionen Jobs gehen.
Und jetzt kommen wir zu einer großen Frage, die bisher auch bei den PolitikerInnen noch ungeklärt ist, nämlich die Frage der Finanzierung. Ursprünglich sollte der Industriestrompreis durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert werden. Das hätte den Vorteil gehabt, dass der Strompreis nicht direkt durch Steuern finanziert werden müsste, sondern eben durch diesen Fonds. Und der WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, wurde zur Stabilisierung, wie der Name schon sagt, der Wirtschaft infolge der Coronavirus-Pandemie ins Leben gerufen und zählt zu den sogenannten Sondervermögen des Bundes, die also außerhalb der verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse angelegt sind. Und bei diesen Sondervermögen muss die Entnahme besonders begründet werden, also die Ziele, für die eben was aus diesem Fonds rausgenommen werden sollen, müssen auch mit dem ursprünglichen Konzept des Fonds übereinstimmen. Und im Falle des Industriestrompreises hat Minister Habeck vorgeschlagen, dass der WSF zum Beispiel als Finanzierungsquelle dienen könnte. Das wurde aber bisher von Bundeskanzler Scholz und von Finanzminister Lindner strikt abgelegt, die da eben verfassungsrechtliche Bedenken hatten, zum Beispiel, dass es nicht mit den ursprünglichen Zielen des Fonds
Als
übereinstimmt.
Kompromiss möchte stattdessen jetzt Wirtschaftsminister Habeck, dass der Industriestrompreis durch den Klima- und Transformationsfonds, also KTF, finanziert wird. Der KTF finanziert sich vor allem aus Geldern der CO2-Bepreisung und dem europäischen Emissionshandel und ist bereits für Projekte der sozial-ökologischen Transformation angedacht. Also, CO2 wird derzeit besteuert, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Und das Geld, das eingenommen wird, ist eigentlich auch schon verplant für Projekte der sozial-ökologischen Transformation. Luisa Neubauer von Fridays for Future und Veronika Grimm, die Mitglied des Sachverständigenrats für Wirtschaftsfragen ist, haben kürzlich gemeinsam einen Artikel im Tagesspiegel veröffentlicht. In diesem behaupten sie, dass der KTF zweckentfremdet würde, sollte ein Industriestrompreis durch ihn finanziert werden.
Sie kritisieren nämlich, dass die ursprünglich für den KTF vorgesehenen Projekte dadurch vernachlässigt würden, insbesondere die Rückgabe von Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bevölkerung, also das sogenannte Klimageld. Sie sind also hier auch am Kritisieren davon, dass die ursprünglichen Ziele des Fonds eigentlich nicht eingehalten werden, wenn man Geld für den Industriestrompreis entnimmt.
Stattdessen wird von den beiden vorgeschlagen, klimaneutrale Vorprodukte, also zum Beispiel auch Stahl, im Ausland zu unterstützen und dann eben von dort zu kaufen.
Genau, das ist die eine Frage. Die andere Frage, die sich auch anschließt, ist, ist überhaupt noch genug in diesem Fonds drin? Es klingt ja so ein bisschen so, als wäre das meiste jetzt eigentlich schon verplant, aber irgendwie auch nicht. Dazu meinte nämlich Julian Olk vom Handelsblatt auf X, ehemals Twitter, der KTF hat immer noch genügend Geld, um den Industriestrompreis zu finanzieren. Denn aufgrund von Verwaltungsengpässen wurden nur 50-60% der geplanten 36 Milliarden Euro überhaupt erst ausgegeben. Man hätte noch bestimmt 15 Milliarden Euro für zusätzliche Projekte, die man freimachen könnte.
Wie ihr also seht, es gibt immer noch sehr viel Ungewissheit, wie der Industriestrompreis jetzt bezahlt werden kann und wie viel Geld tatsächlich jetzt überbleibt und ob das ausreicht. Ich meine, 15 Milliarden Euro ist nicht die Menge, die wir am Anfang genannt haben, von 25 bis 30 Milliarden Euro, wie der Industriestrompreis kosten würde. Also da müssen wir auf jeden Fall mal unsere Augen offen halten und schauen, was als nächstes noch so kommt.
Ja, und damit kommen wir jetzt zu unserem Fazit. Nochmal zur Erinnerung kommt jetzt eine kleine Zusammenfassung von den Kern-Pro- und Kontra-Argumenten von Milan und mir. Wir haben als zentrales Kontra-Argument beschrieben, dass gesagt wird, wir verschleppen die Transformation, weil wir alte Strukturen verfestigen, wenn wir einen Industriestrompreis einführen sollten. Und dadurch können dann keine neuen Kostenvorteile und neue Industrien in Deutschland etabliert werden, die eventuell vielleicht auch emissionsärmer sein könnten. Als Gegenargument haben wir aber auch angeführt, nur weil in Deutschland dann zum Beispiel kein Stahl mehr produziert wird, heißt das nicht, dass er woanders ökologischer oder sozialverträglicher produziert werden würde.
Das zentrale Pro-Argument ist, dass energieintensive Unternehmen Sicherheit und Planbarkeit haben und so ihre Unternehmen ökologisch umbauen können. Auch hier gibt es aber Gegenargumente, die sagen, das ist aber gar nicht so sicher, ob diese Transformation wirklich stattfindet, wie ihr euch das vorstellt im Industriestrompreis. Eben vor allem, weil wir nicht wissen, wie schnell wir die erneuerbaren Energien wirklich ausbauen und wie günstig dann auch der Strompreis ist.
Dem hat unsere Diskussion in dieser Folge gezeigt, es ist schwierig, zum aktuellen Zeitpunkt abzuschätzen, inwiefern ein Industriestrompreis die soziale Akzeptanz von klimapolitischen Maßnahmen fördern oder reduzieren könnte.
Und das steht und fällt eben auch mit der Frage der Finanzierung des Industriestrompreises, die wiederum auch ungeklärt ist. Also vor allem wird aber derzeit eben diskutiert, es über den Klima- und Transformationsfonds zu bezahlen, wo sich die Frage stellt, bleiben dann nicht andere Projekte auf der Strecke?
Ein weiteres Argument, was wir auch diskutiert haben, ist geopolitisch. Nämlich die Frage, wenn besonders energieintensive Produkte, die sehr wichtig sind für die Transformation, zum Beispiel für die Produktion von Windrädern, dann auf einmal ins Ausland abwandern. Ist das dann wirklich so gut für Deutschland? Oder wäre es wichtig, dass Deutschland hier gewisse Anteile der Produktion im Land hält? Diese Fragen wurden ja, haben wir uns lange nicht gestellt und eigentlich erst infolge der Corona-Pandemie und der Energiekrise wurden die wieder größer. Auch da muss man mal sagen, positive oder negative Folgen, Konsequenzen unter diesen sicherheitspolitischen Gesichtspunkten sind auch extrem schwer abzuschätzen. Ja, das nochmal so als kleiner Refresher. Jetzt kommen wir mal zu unserer eigenen Einschätzung. Milan, was hältst du denn vom Industriestrompreis?
Also grundsätzlich verstehe ich den Industriestrompreis an sich als ein vernünftiges Instrument, um die deutsche Industrie dem Ziel des der Klimaneutralität ein wenig näher zu bringen. Man muss natürlich dazu sagen, es ist nicht zu erwarten, dass das Instrument das ganz alleine schafft. Das ist immer ein ganzer Koffer an Instrumenten, der das noch ermöglichen kann. Und es ist immer wichtig, sich deshalb auch mal Nachrichten anzuhören und sich zu überlegen, wie der Industriestrompreis mit anderen Instrumenten interagieren könnte. Trotzdem habe ich auch meine Zweifel bei dem Industriestrompreis, so wie er zumindest derzeit geplant ist. Vor allem voran, geht das Instrument nicht eigentlich in die falsche Richtung? Die Chemieindustrie zum Beispiel hat ausgerechnet, wie viel Strom sie brauchen würde, wenn sie bis 2050 komplett elektrifiziert sein will. Und das ist Mitte der 2030er mehr als die ganze Stromproduktion von Deutschland in 2018. Deutschland müsste also entweder sehr, sehr, sehr viel mehr grünen Strom produzieren und dann wahrscheinlich auch ganz andere Instrumente nutzen oder die Chemiebranche zumindest in Deutschland schrumpfen und vielleicht auch dann eben auslagern. Und wenn wir sie eben schrumpfen und auslagern, dann ist ja wieder die Frage, ob die Produktion nicht einfach woanders unter sozialen, ökologisch schlechteren Bedingungen geschieht und wie könnten wir darauf Einfluss nehmen? Das Instrument ist dann also in meinen Augen, so wie es irgendwie gerade ist, ein Mittelweg, der keines der beiden anzielt. Also weder irgendwie schrumpfen gezielt mit ökologisch-sozial verträglicher Auslagerung oder eben einer tatsächlichen Elektrifizierung, die eine komplette Elektrifizierung der energieintensiven Industrien ermöglicht. Welche der beiden Pfade jetzt gewählt werden soll, ist nochmal eine ganz andere Diskussion und eine riesige Diskussion, die vielleicht in einer anderen Folge diskutiert werden sollte.
Das sehe ich grundsätzlich ziemlich ähnlich. Wir haben uns ja auch das Arbeitspapier oder das Konzeptpapier des BMWK zum Industriestrompreis durchgelegen und da habe ich mir auch an den Rand ganz viele verschiedene offene Fragen geschrieben. Deswegen fällt es mir wirklich schwer, mir eine abschließende Meinung zu bilden, Industriestrompreis ja oder nein. Zum Beispiel, was ich auch noch finde, was eine ziemlich zentrale offene Frage ist, wo eben in dem Papier auch nicht näher darauf eingegangen wird, was jetzt diese Transformationsverpflichtungen beinhalten würden und was genau unter Transformation verstanden wird. Ich verstehe schon, dass man als politischer Akteur da nicht sich direkt super angreifbar machen will und da alles reinschreibt, aber nur das Wort Transformationsverpflichtung finde ich doch irgendwie ein bisschen dürr, um sich zu überlegen, wie man dazu steht. Und ich glaube, gute Kommunikation ist bei diesen strukturellen Veränderungsprozessen extrem wichtig. Und wir haben ja schon gesagt, dass dieser Industriestrompreis irgendwie so gefühlt eine von vielen Diskussionen ist, rund um, wie gehen wir das jetzt an, irgendwie mit staatlichen Eingriffen, ja, nein, was wird gebraucht, was nicht. Und auch eben, ja, so ein bisschen so ein Präzedenzfall ist. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu überlegen, wie kommuniziert man, auch um eben, was wir ja auch mehrmals angesprochen haben, die nötige soziale Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Also es sollte einfach klar kommuniziert werden, hey, wir hatten jetzt irgendwie diesen externen Schock, wir hatten erhöhte Energiepreise, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet hatten, 2022, aufgrund des russischen Angriffskrieges. Und wir hatten aber eigentlich mit billigen Gaspreisen gerechnet bis 2030. Das ändert die Lage jetzt irgendwie. Was machen wir damit? Und wie kommen wir trotzdem sozial gerecht zur Klimaneutralität 2045? Und dann eben ein bisschen klarer erklärt, was ist diese Transformation, was sind diese Verpflichtungen und so weiter. Was mich außerdem bei der Kommunikation zum Industriestrompreis ein bisschen stört, ist die fehlende Transparenz hinsichtlich der technischen Ausgestaltung, also des Designs. Das Dezerner Zukunft, dieser Think Tank, den haben wir ja schon mehrmals angesprochen, diese Folge, hat in einem Papier kürzlich betont, dass für eine temporäre Strompreisentlastung, also diese Brückenentlastung, zwei Punkte wirklich wichtig sind. Zum einen muss auf jeden Fall verhindert werden, dass unwirtschaftliche Industriestrukturen verfestigt werden. Und dafür ist es wichtig, dass Sparanreize erhalten werden, haben wir auch schon alles gehört. Und dass eben auch der Anreiz nicht ausgehebelt wird. Und das ist ganz wichtig, dass stromintensive Vorleistungen durch Importe substituiert werden. Also das sollte immer noch möglich sein, wo dies eben zu Vergünstigungen führen kann. Und zum anderen betonen die in ihrem Paper eben auch, dass wir verschiedene Effekte in Bezug auf den Empfängerinnenkreis besser untersuchen und diskutieren sollten. Wie zum Beispiel, wie ändert sich die Nachfrage der Unternehmen, die nicht vom Industriestrompreis profitieren? Und mit welchen Strompreisen können Unternehmen 2030 rechnen, wenn der Strompreis dann wegfällt, je nachdem, wie gut eben die Erneuerbaren ausgebaut sind oder aufgrund von anderen Faktoren. Und was passiert dann, wenn die Preise höher liegen? Also es ist jetzt so ein Sammelsurium an Fragen, aber ich glaube, es zeigt auch da beim Design ist einfach vieles noch so unklar und das sollte bei einer derart wegweisenden und heiß diskutierten industriepolitischen Debatte meiner Meinung nach nicht ganz so sein.
Und wenn ihr euch dann auch nochmal genauer reinschauen wollt, haben wir euch natürlich auch alle Informationen und auch das Paper von Dezernat Zukunft zum Beispiel verlinkt in den Shownotes und dann könnt ihr euch das alles nochmal anschauen. Nora und ich, wir sind also beide auf einer Linie. Wir verstehen den Industriestrompreis als ein Instrument, das Teil einer erfolgreichen transformativen Politik sein kann, wenn die Umsetzung eben passt. Jetzt wird der Industriestrompreis ja immer noch heiß diskutiert. Nora, was glaubst du denn eigentlich, worauf sollten wir uns und unsere HörerInnen vor allem in den nächsten Wochen denn besonders konzentrieren?
Ich glaube auf jeden Fall das, was ich gerade schon angesprochen habe, also die Frage der Ausgestaltung des Monitorings, wie soll was überprüft werden, was heißt das Instrument überhaupt, was sind diese Transformationsverpflichtungen? Ich glaube, da sollten wir alle darauf achten, kommt da noch mehr? Und ja, wie schon gesagt, bei einem Instrument, das solch hohe Summen verlangt, ist es umso wichtiger, dass die Wirkung überprüft werden kann und es eine hohe Aussicht auf Erfolg gibt.
Ich finde ja auch besonders den politischen Kompromiss der Finanzierung in der Zukunft interessant. Mit dem Klima- und Transformationsfonds sollen auch andere transformative Vorhaben umgesetzt werden, wie eben schon das diskutierte Klimageld. Eine Finanzierung des Industriestrompreises über den KTF könnte also bedeuten, dass diese nicht umgesetzt werden und eine transformative Politik einfach durch die andere ersetzt wird. Vor allem kann das bedeuten, dass die soziale Dimension einer transformativen Politik einfach vernachlässigt wird. Das Klimageld hätte einen direkten sozialen Ausgleich, dass der Industriestrompreis nur indirekt. Das kann zu Unzufriedenheit in der Gesellschaft führen und die Bereitschaft, die Transformation voranzubringen, verringern. Vor allem auch da sollte man sich überlegen, wie eben die verschiedenen Politiken auch in den nächsten Landtags-, aber auch Bundestagswahlen eine Rolle spielen könnten. Aber zu diesem ganzen Thema, wie viel Geld für was noch übrig ist, also zu dem Thema Geldknappheit und auch dem Bundeshaushalt, haben wir ja auch schon mehrere Folgen gemacht, die wir euch einfach in die Shownotes packen, dann könnt ihr euch nochmal ein größeres Bild verschaffen. Wir sind für heute fertig mit der zweiten Folge des Industriestrompreises. Wir hoffen, ihr habt jetzt nicht nur die Fakten klar im Kopf zum Industriestrompreis aus der ersten Folge, sondern konntet euch auch ein kleines Bild machen von den Pro- und Kontrapunkten zum Industriestrompreis und seid gewappnet, für die nächsten Wochen der wirtschaftspolitischen Diskussion.
Und hoffentlich seid ihr auch wie wir so interessiert daran und verfolgt die Debatte jetzt mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Das war's von Milan und mir und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.